Also sagte Jesus den Menschen, wie sie am besten beten sollten. Wenn ihr mit Gott reden wollt, dann betet nicht so wie diese Leute, die sich für besonders heilig halten. Sie meinen, wenn sie viele Worte gebrauchen, wird Gott auf sie hören. Aber Gott hört euch nicht zu, weil ihr klug oder lieb oder wichtig seid. Gott hört euch zu, weil er euch liebt. Wusstet ihr, dass er immer alles hört, was ihr sagt? Dass er sogar das leiseste Flüstern ganz tief in eurem Herzen hören kann, bevor ihr auch nur angefangen habt, es auszusprechen? Gott weiß genau, was ihr braucht, schon bevor ihr ihn darum bittet. Jesus lächelte. Seht ihr, Gott kann es gar nicht abwarten, euch alles zu geben, was ihr braucht. Ihr braucht keine langen Reden zu schwingen oder ausgefeilte Wörter zu benutzen. Ihr könnt einfach losreden. Also, wenn ihr betet, dann benutzt eure ganz normale Stimme, genau wie wenn ihr mit einem guten Freund redet. Betet etwa so. Lieber Papa, wir wollen dich besser kennenlernen und ganz nah bei dir sein. Bitte zeig uns, wie das geht. Mach alles Krumme in der Welt wieder gerade und in unseren Herzen auch. Tu das, was das Beste für uns ist und die Welt ist, so wie du es auch im Himmel machst. Bitte gib uns heute das, was wir brauchen. Vergib uns, wenn wir etwas falsch gemacht und dir wehgetan haben. Vergib uns, so wie wir auch anderen vergeben, die uns wehtun. Rette uns, wir brauchen dich. Wir möchten nicht mehr vor dir weglaufen. Beschütze uns vor unseren Feinden. Du bist so stark, Gott. Du kannst alles tun, was du willst. Du bist derjenige, der alles bestimmt. Jetzt und für immer und ewig. Wir finden dich wunderbar. Amen. Jesus wollte den Menschen klarmachen, dass Gott sie immer lieben würde. Mit seiner Liebe, die niemals aufhört, niemals aufgibt, niemals kaputt geht und immer und ewig gleich stark bleibt. Sie mussten nicht mehr weglaufen oder Angst haben oder sich schämen. Sie konnten ihm einfach in die Arme laufen, so wie ein kleines Kind in die Arme seines Papas läuft.
Hallo auch nochmal von mir. Ich bin Tobias, für die, die mich nicht kennen, aber ich glaube, die meisten von euch kennen mich. Und weil wir heute schon so viel gebetet haben und es um Gebet geht, möchte ich auch jetzt nochmal ganz schnell am Anfang beten, damit Gott wirklich zu uns redet. Vater, ich danke dir, dass wir wirklich mit dir reden dürfen und ich danke dir, dass du zu uns reden willst. Ja, das ist das Beste, was uns passieren kann, dass wir von dir hören. Ich danke dir, dass wir jetzt Gottesdienst haben und ich möchte dich bitten, dass du unsere Herzen aufmachst, dass wir bereit sind, wirklich zuzuhören, dass wir erwarten, dass du zu uns redest und dass du meine Worte, auch wenn sie vielleicht nicht super ausgefeilt sind, dass darauf nicht ankommt, sondern dass es wirklich du bist, der redet durch mich. Und ich bitte dich wirklich für deinen Segen, für diesen Gottesdienst und jetzt für diese Predigt. Amen. Beten ist ja immer so eine Sache. Ich glaube, egal wen man fragt, wahrscheinlich auch Leute, die nicht unbedingt in die Kirche gehen, so wie wir heute Morgen, würden sagen, gebetet habe ich auch schon mal. Also es werden wahrscheinlich die meisten wenigstens spätestens beim EM-Finale vielleicht dieses Jahr, Deutschland gegen Italien oder so. Alle italienischen Fans, alle deutschen Fans werden beten. Das ist der richtige Gewinn, natürlich Deutschland. Beten ist, glaube ich, das kennt jeder, macht jeder. Aber ich habe mich gefragt, Jesus stellt ja am Anfang die Frage, also die Jünger stellen Jesus die Frage, wie betet man eigentlich? Und anscheinend war das so eine Sache, dass Jesus gesagt hat, okay, ich gebe euch das Vaterunser, um euch zu zeigen, wie man überhaupt betet. Anscheinend gibt es da irgendwas, was man verstehen muss. Und er gibt dann das Vaterunser. Und ich habe mal eine Frage an euch, wenn ihr seid ja jetzt, viele von euch sagen schon mal öfter im Gottesdienst und ihr seid ja sogar mit der Kirche irgendwie in Berührung gekommen. Was würdet ihr sagen, wie lang betet man, so der Durchschnittschrist, ihr müsst jetzt nicht nur von euch ausgehen, wie lang betet man so am Tag ungefähr? Könnt einfach mal reinrufen, wer will. Was denkt ihr?
3x, 4x, 5x.
In Minutenzahl, wie viel ist das insgesamt? Traut euch ruhig.
10 Stunden.
10 Stunden, okay, ja.
10 Minuten.
10 Minuten, ja.
10 Sekunden.
10 Sekunden, ja.
Mit Essensgebeten 15 Minuten.
15 Minuten?
Mit Essensgebeten,
ja genau. Bleiben wir mal bei den 15 Minuten, das ist vielleicht ganz gut. Vielleicht sind es weniger, vielleicht denkt ihr, was, nur 15 Minuten, ich bete jeden Tag 4 Stunden, dann ist auch super, dann beschwere ich mich nicht. Aber bleiben wir mal bei den 15 Minuten. 15 Minuten sind ungefähr ein Hundertstel vom Tag, von den Minuten, die wir am Tag haben. Und bei mir stelle ich öfter fest, dass von diesen 15 Minuten, wenn es überhaupt diese 15 Minuten sind, dass so 70-80% dieser 15 Minuten gefüllt sind mit meinen Sorgen, Ängsten, Bitten, Fragen, Problemen, die ich an Gott wende. Und ich sage, 70-80% der Zeit sagt Gott, mir geht schlecht. Gott, du siehst das. Gott, dem geht schlecht. Hilf. Dann gibt es noch so ungefähr 5-10%. Da bin ich dann auch am Danken. Ey Gott, echt cool. Die Gebetserhörung letzte Woche, voll toll. Cool, danke für meine Familie. Dann gibt es noch so, ja Gott, meine To-Dos. Du siehst, diese Woche steht was an. Diese Woche, ich habe das Gespräch. Deutschland spielt oder was auch immer, meine To-Dos. Macht, dass ich wach bleibe und nicht wieder einschlafe, fast wie beim letzten Mal. Keine Ahnung. Das, so ungefähr ist das Gebet. Und dann gibt es vielleicht noch so 1-2% von diesen 15 Minuten bei mir öfters, wo ich dann wirklich auch Gott lobe und vielleicht auch mal zuhöre. Ich weiß nicht, ob ihr euch in dieser Aufteilung wiederfindet. Ich hoffe nicht. Aber ich stelle bei mir fest, dass meine Gebete manchmal so aussehen. Ich sage Gott alle meine Probleme, meine Ängste, meine Bitten, vielleicht auch für andere Menschen meine To-Dos und ein bisschen danken und das war's dann. Und wenn man seine Gedanken anschaut, da wo man die Gedanken sich rumdrehen, kann man, glaube ich, hier ganz oft auch gut ablesen, wofür man betet und was einen gerade beschäftigt. Wenn meine Gedanken oder wenn deine Gedanken sich um deine Gesundheit kreisen, dann wirst du darum beten, dass du gesund wirst, wenn diese Gesundheit in Gefahr ist. Wenn deine Gedanken sich um deine Finanzen kreisen, dann wirst du dann beten, wenn ja, es finanziell gerade nicht so gut aussieht. Wenn es die Anerkennung von Menschen ist, die dich wirklich beschäftigt und was deine Gedanken macht, dann wirst du dann beten, wenn du vielleicht vor einer Herausforderung stehst, wo Leute nachher sagen können, oh, das war gut oder das war nicht schlecht, und wirst beten, Gott, hilf mir. Ich glaube, das, was uns beschäftigt, dafür beten wir. Das, was uns gerade in unseren Gedanken vor sich geht. Und ich habe festgestellt, vor Predigten bete ich immer sehr viel. Das klingt vielleicht jetzt erstmal löblich, aber ich habe festgestellt, wenn ich mich mal wirklich reflektiere und mal genau nachdenke, dass das nicht immer nur aus den besten Motiven ist. Klar, ich will, wie ich es gerade auch gebetet habe, und das will ich wirklich, dass Gott hier zu uns redet, dass Gott zu uns spricht. Aber ich habe festgestellt, ganz oft bete ich, vielleicht in frommeren Worten verpackt, manchmal auch genau so, Gott, ich habe keine Ahnung, was ich jetzt eigentlich sagen soll, nee, stehe ich gleich hier vorne, mach einfach, dass sie nicht denken, oh, was ist das denn da einer von vorne? Wären wir doch besser heute nicht gekommen. Ich weiß nicht, ob ihr euch da wiederfindet, aber mir geht es manchmal so. Das, was mich beschäftigt, da wo ich denke, oh, dafür bete ich. Und die Sache ist die, wenn das Gebet ist, einfach Gott alles zu sagen, was uns beschäftigt, unsere Probleme, unsere Nöte, unsere To-Dos, dann verstehe ich nicht, warum Jesus sagt, ich erkläre euch mal, wie beten geht. Weil ich glaube, so beten, das kann jeder. Oder? Also ich habe jetzt noch ein sehr kleines Kind, aber redet noch nicht. Aber wenn es ein bisschen älter ist, ich glaube, jedes kleine Kind kann schon sagen, Papa, ich will das, Papa, ich brauche das, Papa, das tut mir weh, Mama, guck mal, hilf mir. Ich glaube, das kann jeder Kind, jedes Kind, das können wir von vornherein. Dafür müsste Gott Jesus doch nicht erklären, wie Gebet geht. Wenn wirklich das, so wie wir oft beten, alles schon ist. Und die Jünger waren auch der Meinung. Die haben irgendwann gemerkt, Jesus war dauernd am Beten und haben irgendwann gemerkt, ey Jesus, irgendwie ist das anders, wenn du betest. Erklär uns doch mal, wie das geht. Wie betet man richtig? Und der Grund ist, warum Jesus dann das Vaterunser sagt, ist, er sagt, ich zeige euch, wie man richtig beten kann. Und Jesus fängt das Gebet an mit unser Vater im Himmel. Und Manuel hat ja letzte Woche darüber gepredigt, was für ein Privileg es ist, wirklich Gott unseren Vater zu nennen und so zu ihm zu kommen. Und dass er auch nicht nur unser Vater ist, der gerne mal zuhört, der es uns gut meint, sondern dass er unser Vater im Himmel ist, der allmächtig ist, total mächtig und alles auch bewegen kann, wo wir ihn darum bitten. Aber Jesus springt dann nicht gleich dazu, er sagt, ja, so, jetzt habt ihr euren Vater genannt und habt gesagt, Vater, danke, dass du da bist und jetzt haut alle eure Bitten raus, sondern er sagt, nein, Jesus sagt, er fängt an mit drei Bitten, die sich um Gott drehen. Ich lese sie nochmal vor, ihr kennt sie ja auch alle. Geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Erst dann kommt die Bitte, so da wo ich meistens für bete, unser tägliches Brot gib uns heute, all das was wir brauchen, all meine Probleme, alles was ich denke, was ich brauche, darum zu bitten. Aber erst sagt Jesus diese drei Dinge. Im Gebet soll es erstmal um Gott gehen, um seine Ehre, um ihn, das was ihn ausmacht. Sein Name soll geheiligt werden, das ist das, was eigentlich heißt. Und dann sagt Jesus, dein Reich komme, dein Wille geschehe, so wie im Himmel, soll er eigentlich auch auf der Erde geschehen. Und wenn ich genau darüber nachdenke, ich weiß nicht, ob ihr das auch schon mal gemacht habt, und über was diese drei Bitten bedeuten, geheiligt werde der Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, dann stelle ich fest, gerade wenn ich mein Gebet auch reflektiere, dass ich ein leichtes, schlechtes Gewissen bekomme. Mein Gebet dreht sich ja hauptsächlich um meine Probleme, meine Sorgen und nicht um Gott. Und ich sage, ja, oh, stimmt, es soll nicht um meine Wünsche, meine Sorgen gehen, meine To-Dos. Stimmt, ich soll ja auch Gott noch loben, ich soll mich ja um Gott drehen. Das stimmt, Jesus, du hast recht. Okay, lass mal nachdenken. Gott, danke, dass du mein Vater bist. Gott, ist echt cool, dass ich dich habe. Ja, ich will, dass Menschen dich kennenlernen und ja, stimmt, dein Wille soll in meinem Leben geschehen. Aber so zu beten ist für mich oft so, ich meine es nicht wirklich ernst. Eigentlich habe ich da meine Agenda, die ich Gott sagen will, das, was mir wichtig ist. Und ich weiß, als Christ, ich bin jetzt ja auch angehender Pastor, so soll ich eigentlich nicht beten. Ich soll ja eigentlich erst das sagen. Aber ich glaube, Jesus hat nicht den Jüngern dieses Vaterunser gegeben, um das Gefühl zu kriegen, was ich oft habe, wenn ich drüber nachdenke, nicht um uns ein schlechtes Gewissen zu machen. Ich saß in der Predigtvorbereitung da und habe mir echt die Frage gestellt, warum hat Jesus das gesagt? Jesus, warum? Warum soll ich denn jetzt am Anfang noch, wenn mich gerade so was anderes so dringend beschäftigt, warum soll ich denn jetzt nochmal anfangen und irgendwie dich in den Mittelpunkt rücken? Ich meine es doch dann sowieso nicht ernst. Also eigentlich, ich meine es vielleicht ernst, aber es wäre auf jeden Fall in meiner Rangordnung, wie ich beten würde, nicht an Nummer 1. Ich würde erstmal meine Sorgen und dann am Ende, ja, vielleicht wenn er die Sorgen erfüllt hat, dann würde ich es noch dahin stellen. Aber Gottes Wünsche und Gottes Ehre an den Anfang zu stellen, kommt mir echt oft so eher geheuchelt vor. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, hoffentlich nicht. Aber als guter Christ weiß ich ja, das soll ich so machen. Kennt ihr das? Ich kenne das und frage mich dann, wo ist dieses Revolutionäre, was Jesus durch das Vaterunser vielleicht sagen sollte? Wo ist da diese Kraft? Warum wollte er das seinen Jüngern unbedingt nochmal sagen? Betet immer vorher noch für Gott und das, was er will, und dann könnt ihr anfangen mit dem, was euch wirklich bewegt. Wenn das alles ist, dann ist das, was Jesus seinen Jüngern sagt und uns durch das Vaterunser sagt, vielleicht richtig und wichtig, aber es lässt uns eigentlich genau an dem Punkt zurück, wo wir vorher so sind. Unsere Gebete werden eigentlich genauso sein, wie sie vorher sind. Nur, dass ich vorher noch ein paar fromme Floskeln mit reinnehme und das Gebet vielleicht noch schön fromm anmale. Aber ich glaube nicht, dass Jesus das meint. Ich glaube, Jesus hat was anderes im Sinn, wenn er das Gebet sagt. Er hat mit dem Gebet etwas viel Größeres, viel Besseres im Sinn. Und was Jesus durch diese drei Bitten sagt, die er am Anfang stellt, ist eigentlich, als ich mich echt damit beschäftigt habe, dass er sagt, hey, betet nicht zu klein, betet viel größer. Ich bin doch euer Vater im Himmel, der alles kann, der alles bewegen kann, der groß ist, der mächtig ist, der voller Kraft ist, voller Stärke, voller Weisheit, der es gut mit euch meint. Und da betet ihr hauptsächlich um eure Probleme. Betet, dein Reich komme. Aber was bedeutet das eigentlich? Und da will ich jetzt ein bisschen drauf eingehen. Als Jesus auf der Erde war und 3 Jahre rumgezogen ist und viel erzählt hat, da ging es hauptsächlich in seinen Reden immer um das Reich Gottes. Seine Botschaft war, das Reich Gottes ist nah, kehrt um, das Reich Gottes ist da. Und mit Reich ist zuallererst einmal so ein Ort gemeint, wo Gott regiert. Aber nicht ein lokaler Ort, sondern es ist eigentlich eine Beziehung. Dort, wo Menschen ihr Leben unter Gottes Herrschaft stellen, unter ihm die Kontrolle geben. Und die Bibel spricht, und das mag vielleicht für manche von euch völlig normal sein, für manche das, was ich jetzt sage, denkt ihr, das ist doch Quatsch. Die Bibel spricht, dass wir von Geburt an nicht frei sind. Dass wir nicht die Kontrolle über unser Leben haben, sondern dass in Wirklichkeit es der Teufel ist, der die Kontrolle über unser Leben hat. Wir denken, wir sind frei, wir tun alles für unseren Willen, aber in Wirklichkeit ist das nicht so. Je mehr wir versuchen, der eigene Chef zu sein, je mehr wir versuchen, unabhängig zu sein, desto mehr versklavt uns das. Der Teufel verspricht uns damit alles, nämlich, dass wir uns gut fühlen, dass wir das bekommen, was wir wollen, das, was wir schon immer verdient haben, dass wir endlich frei sind. Aber in der Realität merkt man doch ganz schnell, dass der Teufel uns damit alles verspricht, aber nichts hält. Wir müssen immer wieder neu, und ich kenne das von mir, immer wieder neu um unsere scheinbare Freiheit kämpfen. Wir müssen immer wieder neu unser Reich verteidigen, unser Leben mit anderen vergleichen und dann feststellen, ja, denen geht es besser als mir und ich bin eigentlich noch gar nicht so frei, wie ich will. Ich muss wieder zur Arbeit gehen und ach, es ist alles anstrengend, die Krankheit und so weiter. Andere ist doch viel freier. Und als Kind denkt man, vielleicht habt ihr Kinder oder vielleicht erinnert ihr euch an eure Kindheit zurück. Manchmal, wenn die Eltern mal wieder was verboten haben, so dieses Gefühl, ach, wenn ich endlich mal weg bin hier von meinen Eltern, ich mag sie ja, aber wenn ich da mal weg bin, dann bin ich endlich frei. Dann kann ich endlich das machen, was ich will. Das wird mir alles geben. Endlich kann ich bestimmen, was gut für mich ist. denn ich weiß ja auch am besten, was gut für mich ist. Wenn man dann erwachsen wird, so ging es mir, dann ist es manchmal, dass man es ganz schnell merkt, manchmal dauert es vielleicht auch längere Zeit, merkt man, dass dieser Kampf, frei zu sein, doch noch nicht vorbei ist, weil man von zu Hause ausgezogen ist, sondern dass es immer weitergeht. Das ist die Lüge des Teufels. Je mehr wir uns um uns selbst drehen, desto freier und glücklicher werden wir. Das verspricht er uns, aber das ist eine Lüge. Und die Bibel sagt, dass in diesem Reich der Sünde, dass wir da alle sitzen, dass wir festsitzen, dass es uns versklavt und wir alle sind da drin. Egal, ob wir denken, es ist so oder es nicht so. Und die Auswirkungen davon erleben wir tagtäglich. Wenn wir die Nachrichten gucken, wenn wir unser Leben gucken, unsere Familie, auf unsere Arbeit, überall herrscht Leid und überall herrscht diese Anstrengung, wirklich sein eigener Herr zu sein, und es klappt einfach nicht. Und was Jesus jetzt sagt, als er auf die Erde kam, er sagt, Leute, es gibt einen Ausweg. Es gibt ein neues Reich, ein Reich, das euch frei macht, ein Ausweg aus diesem Hamsterrad. Eine Befreiung, Gottes Reich ist nah. Und Gottes Reich ist genau das Gegenteil vom Reich des Teufels. Es verspricht uns viel mehr, als wir uns erträumen, und es hält alles. Und ich weiß, das Ganze ist vielleicht jetzt nicht so leicht zu verstehen, was ich gerade gesagt habe. Schwere Fragen, Teufel, Gottes Reich, Sünde und so weiter. Aber es gibt einen Autor, C.S. Lewis heißt der, und der hat die Narnia-Bücher geschrieben. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Es gab auch Filme, ich habe nur den Film gesehen und Teile aus dem Buch gelesen. Bin nicht so der Leser. Und er hat dieses Gottesreich, wie das aussieht, in einem Bild richtig plastisch ausgedrückt. Das möchte ich euch einfach mal erzählen. Also Narnia ist ein Reich, für die das nicht kennen, ist ein Reich. Und vier Kinder gelangen durch einen Kleiderschrank in dieses Reich. Und in diesem Reich leben ganz verschiedene Kreaturen. Aber was die Kinder ganz schnell feststellen, ist, dass es in diesem Reich eiskalt ist. Es ist erst Winter dort. Und dieses Land, dieses Reich, ist eigentlich der Herrschaftsbereich von Aslan, dem Löwen. Aber das ganze Land wird im Moment von einer weißen Hexe kontrolliert und geknechtet. Sie hat ganz Narnia mit einem Winter überzogen und alles Leben ist erstarrt. Alles ist eingefroren, keine Pflanzen wachsen, die Flüsse fließen nicht. Es ist kein Leben mehr da. Alles steht unter der Starre der Herrschaft von dieser weißen Hexe. Und manche Wesen finden das ganz gut, die haben sich der Hexe angeschlossen. Andere Wesen merken eigentlich, wir sehen uns danach, dass das endlich aufhört. Sie sehen sich danach, dass neues Leben kommt. Und dann, wenn man weiterliest, ich spoiler mal ein bisschen das Buch, dann ist es so, dass beschrieben wird, dass Aslan kommt. Dieser Löwe kommt zurück. Und was dann beschrieben wird mit dem Kommen von Aslan ist, dass Tauwetter einsetzt. Der ganze Schnee schmilzt langsam, Flüsse fließen wieder, Blumen wachsen wieder und sie gehen spazieren. Auf einmal sieht man wieder eine grüne Wiese, was man jahrelang nicht gesehen hat. Und ich finde, dieses Bild beschreibt so gut, was Gottes Reich eigentlich ist. Ganz plastisch. Die weiße Hexe steht für den Teufel. Überall, wo er seine Herrschaft aufrichtet, erstarrt das Leben in Kälte. Aber Aslan, der für Jesus steht und dem die Welt eigentlich gehört, ermöglicht neues Leben. Es verschwindet die Starre, es verschwindet die Kälte. Durch Jesus ist Gottes Herrschaft an die Menschen herangetreten. Durch ihn ist neues, wahres Leben möglich. Und ein Leben, das sprudelt, überfließt, wo es aufblüht, wie die Blumen, so ist dieses Leben, so ist Gottes Reich. In ein Leben, in dem Vergebung möglich ist, Trost möglich ist, Hoffnung da ist. Und das ist das Reich. Und Jesus sagt, betet dafür, betet für so ein Reich. Betet nicht nur für eure Probleme, betet für das Reich Gottes, das es anbricht. Es geht nicht nur um eine Floskel, um einen frommen Rahmen, den wir noch unserem Gebet geben sollen. Nicht um ein ungewolltes Extra, sondern betet wirklich so. Nein, zu beten, dein Reich komme, bedeutet, dass man dafür betet, dass Gott dieses Reich des Lebens, wo das was wirklich das Beste ist, Tauwetter ist, dass dieses Reich in dieser Welt, in unserer Familie und in unserem Leben wirklich Einzug einhält, aufgerichtet wird. Wir dürfen Gott um alles bitten, um all unsere Sorgen, um alles Probleme. Das will ich gar nicht sagen, dass das falsch ist. Aber was Jesus sagt, denkt größer. Gott hat was Größeres für euch in eurem Leben, für euer Leben im Sinn. Er will, dass er sein Reich aufrichtet. In dieser Welt, in den Herzen von vielen Menschen, aber auch in unserem Leben. Das ist das, was Jesus sagt. Und ich habe euch ein Zitat mitgebracht von diesem gleichen Autor C.S. Lewis. Nicht aus dem Buch Narnia, sondern aus einem anderen Buch. Und da drückt er das, glaube ich, nochmal sehr gut aus. Und ich möchte es einfach mal vorlesen. Ihr könnt hier vorne mitlesen. Wenn die meisten modernen Menschen meinen, es sei schlecht, wenn wir das wünschen, was gut für uns ist, und ernstlich darauf hoffen, es auch zu genießen, dann behaupte ich, diese Idee stammt von Kant und den Stoikern, ist aber kein Bestandteil des christlichen Glaubens. Wenn wir die kühnen Versprechungen einer Belohnung und die fantastischen Aussichten auf Lohn in den Evangelien betrachten, scheint es, als ob unser Herr unsere Sehnsüchte nicht als zu stark empfindet, das, was wir uns wünschen, sondern als zu schwach. Wir sind halbherzige Geschöpfe, weil wir mit Alkohol, Sex und Ehrgeiz herumspielen, während uns unendliche Freude angeboten wird. Dabei gleichen wir einem unwissenden Kind in einem Elendsviertel, das weiter im Dreck spielt, weil es sich nicht vorstellen kann, was es bedeutet, Ferien am Meer angeboten zu bekommen. Wir sind viel zu leicht zufriedenzustellen. Wenn wir denken, okay, ich weiß als frommer Christ oder als bescheidener Mensch, ich soll nicht mit Gott, mit all meinen Bitten immer zu ihm kommen, ich darf nicht zu viel von ihm erwarten. Ja, Gott, du siehst, das ist mir wirklich wichtig, aber ich darf nicht zu viel von dir erwarten. Dann ist das falsch. Da sagt Gott, nein, das ist nicht das, was Jesus sagt. Er sagt, ihr betet um viel zu wenig, bittet um viel mehr. Um das, wo ihr euch wirklich nachsehnt und wo ich euch nach ausstreckt, was ihr vielleicht gar nicht in Worte fassen kann. Was Gott uns geben will, ist Ferien am Meer und wo wir oft für beten, wenn wir einfach immer unsere Probleme, das, was uns beschäftigt ist, vor ihn bringen, ist so wie ein Kind, das im Dreck spielt, im Elendsviertel, wie er es hier sagt, und das nur dafür betet, Gott, guck mal, der Dreck ist dreckig, mach ihn doch nicht noch dreckiger. Mach doch das vielleicht noch ein bisschen schöneren Sand finde. Aber Gott hat viel Besseres für uns im Sinne. Wenn Jesus sagt, bete zuerst, dein Reich komme, dann will er das nicht als leere Frömmigkeit, sondern er will, dass wir um das bitten, was wir wirklich brauchen. Das, was er für diese Welt bereithält. Ein Leben, Frühling, Sonnenschein und Abhilfe für unsere Probleme will er uns auch schenken, aber das ist nicht der Kern. Er will, dass wir unseren Blick auf bessere Dinge lenken. Das ist der erste Punkt, aber wie funktioniert das? Wie können wir das wirklich beten und das auch wirklich in unserem Leben erfahren? Und Jesus geht im Gebet weiter, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Und ich glaube, das ist der Schlüsselsatz in diesen drei Bitten. Dein Wille geschehe. Wenn wir wirklich dieses Leben haben möchten, dann kann es uns nicht weiter in erster Linie um das geben, was wir denken, was wir unbedingt brauchen. Dann kann es nicht um unseren Willen gehen. Es macht keinen Sinn, dass wir weiter versuchen, das zu bekommen, was wir mit unseren viel zu kleinen Wünschen wünschen, sondern das zu bitten, was Gott für uns bereithält. Und das bedeutet zu beten, und ich habe es mal hier in einem Gebet aufgeschrieben, Vater, ich verstehe oft nicht, wie du handelst, aber ich unterstelle mich deinem Willen. Alles, was du mir gibst, nehme ich ohne Bitterkeit aus deiner Hand. Ich vertraue dir, dass du gute Gründe hast, mir manches, was ich mir wünsche, vorzuenthalten und mir manche schweren Dinge zuzumuten, weil ich dir vertraue, dass du etwas viel Größeres, viel Besseres im Sinn hast. Und so zu beten heißt, dein Wille geschehe. Und das ist schwer. Wer das schon mal gemacht hat, wirklich zu sagen, nicht mein Wille geschehe, sondern Gottes Wille geschehe, der weiß, das ist schwer. Wir müssen vertrauen, dass Gott auf lange Sicht weiß, was besser für uns ist, als das, was wir in schwierigen Situationen, in guten Situationen denken, was das Beste für uns ist. Für ein Kind ist es oft schwer, den Papa zu verstehen. Ein dreijähriges Kind, für den ist der Papa manchmal wie so ein Mysterium. Warum verbietet der Papa mir, mit einem Messer durch die Wohnung zu rennen? Das macht doch Spaß. Was soll das denn? Ich verstehe es nicht. Es glänzt schön, nicht blitzt. Und macht doch Spaß. Warum soll ich das denn nicht machen? Und für ein Kind ist das manchmal gar nicht verständlich. Und stellt euch mal folgende Situation vor. Ein dreijähriger Junge sitzt in seinem Zimmer auf dem Autoteppich und spielt mit seinem Auto, habe ich früher auch immer gemacht, mit einem alten Spielzeugauto. Und plötzlich geht die Tür auf, der Papa kommt rein und sagt, hey Sohn, ich habe eine super Idee, die Mama ist gerade nicht da. Wir machen uns jetzt einen richtig tollen Vater-Sohn-Tag. Wir zwei, wir gehen in den Zoo, wir gucken uns alle Tiere an, alle die du willst. Wir gehen zu dem Löwen, so lang wie du willst, zu den Affen und dann kaufe ich mir dir ein Eis. Nein, wir kaufen dir sogar zwei Eis, Mama ist ja nicht dabei. Alles, was du willst, wir geben dir der schönste Tag überhaupt. Was denkt ihr, wie wird dieser Junge reagieren, dieser dreijährige Junge? Es kann sein, dass der Junge sagt, was ist er?
Nein,
ja genau. Genau, das kann sein. Es kann sein, dass er sagt, ja Papa, dein Wille geschehe, cool, gehen wir ins Zoo. Aber es kann sein, der dreijährige Junge, dass er sagt, nein, der kriegt einen Wutausbruch und sagt, nein, ich will mit meinem Auto spielen, geh weg, Zoo ist kacke, ich mag kein Eis. Es kann sein, komplett für uns völlig irrational. Wie kann denn sowas passieren? Ich weiß nicht, ob ihr das mit euren Kindern schon mal erlebt habt. Ich hoffe, ich werde es nie mit Emil erleben. Das Kind hat aber nur dieses Spielzeugauto vor Augen. und es sieht nur dieses Spielzeug da und kann sich nicht vorstellen, dass Zoo und Eis so viel besser sind, als mit dem Auto zu spielen. Aber genauso beten wir oft, wenn wir zu Gott kommen. Wir bitten Gott, lass mir mein Spielzeugauto, und es kommt uns nicht in den Sinn, dass Gott vielleicht noch was viel Besseres mit uns vorhat. Auch wenn es erstmal schmerzlich ist, das Auto zurückzulassen, das wir doch so lieben. Was wir machen müssen, ist zu beten, Vater, dein Wille geschehe, du weißt besser, ich will dir vertrauen. Und zu sagen, dein Wille geschehe für das Kind, ist es vielleicht nicht schwer, aber in manchen Sachen ist es für uns wirklich schwer. Und das Problem ist, warum es uns so schwer fällt, ist, glaube ich, weil wir nicht wissen, ob wir diesem Vater wirklich vertrauen können. Meint er es wirklich gut mit uns? Und wenn ihr schon länger Christ seid, vielleicht schon öfter in die Kirche geht, dann habt ihr jetzt gerade meine Worte gehört und denkt so, ach, erzählt er da vorne. Wenn ich in mein Leben gucke, wo ist denn da Gottes Reich so genial? Wo ist denn da alles groß? Ich finde, irgendwie ist alles sehr mickrig bei mir. Ich sehe nicht übersprudelndes Leben dauernd. Ich sehe nicht grüne Wiesen, um in dem Bild zu bleiben. Vielleicht sitzt du genau hier und denkst, ich soll Gott meinem Willen unterordnen und ihm vertrauen. Ich habe es bis jetzt, war es auch nicht immer bis jetzt das Beste. Oder ich, wenn ich mich zurücksehe in mein Leben, ich habe immer noch Nöte und Probleme. Und ich habe in meinem Leben auch erlebt, dass es genauso ist, dass nicht immer alles Frühling und Sonnenschein ist. Und das, was Jesus uns sagt, wenn wir das beten, dein Reich komme, ist auch genau das Gegenteil. Er sagt nicht, wenn ihr das betet, wenn ihr mir die Herrschaft über euer Leben gebt, dann bekommt ihr genau das, was ihr wollt. Dann ist Schlaraffenland, dann ist genau ein Traumland, sondern genau das Gegenteil. Gefühlt geht es doch den Menschen um mich herum besser. Und Jesus sagt, das Reich Gottes sieht jetzt noch klein aus. Und das sagt er in verschiedenen Beispielen. Wenn ihr da in den Evangelien lest, werdet ihr das sehen. Wir sehen noch nicht alle Auswirkungen. Aber was er sagt, und das verspricht er uns, er steht definitiv fest, wenn wir Gott die Kontrolle über unser Leben geben, dann wird es das Beste sein, das wir tun können. Wir werden wirklich leben. Wir werden Gott in unserem Leben haben. Vor allem haben wir das Versprechen, dass Gott nicht nur in unser Leben und in dem Leben von anderen die Herrschaft aufbaut, sondern dass irgendwann Gott zurück auf diese Erde kommt, so wie Aslan, und es endgültig tauen wird und er sein Reich sichtbar und mächtig für alle aufbreiten wird. Bis dahin sieht aber Gottes Herrschaft oft sehr klein aus, auch wenn sie das nicht ist. Und auch in meinem Leben wird dadurch nicht automatisch alles super. Gott will uns nämlich nicht so lassen, wie wir sind, mit unseren Wünschen und unseren Vorstellungen, wie ein gutes Leben aussieht. Sondern er will wirklich die Herrschaft in unserem Leben haben. Er will uns neu machen. Und das ist oft nicht entspannt und nicht easy, wie man sich das wünscht. Denn eine Eigenart von Gott ist, wenn wir das wirklich beten, Gott, nimm du die Herrschaft in meinem Leben, ist, dass Gott genau an den Punkten anfängt, an den Stellen anfängt, anzufangen, mir das zu geben, wo es mir am schwersten fällt. Da, wo ich dicke Mauern, dicke Festungen aufgebaut habe. Bereiche in meinem Leben, wo ich keinen anderen reinlasse, wo niemand weiß, was da in meinem Herzen vorgeht. Bereiche, wo ich wirklich nicht stolz drauf bin und die ich aber trotzdem nicht Gott geben will. Ich weiß vielleicht Dinge, vielleicht Sünde, vielleicht sind es andere Sachen, wo ich weiß, eigentlich ist es nicht richtig, aber ich will nicht mal beten, dass Gott da wirklich herrscht. Und Gott, wenn wir sagen, dein Reich komme, dann fängt er genau an diesen Stellen an, Mauern einzureißen. Er steht mit dem Hammer vor unserer Mauer und sagt, ich warte ganz geduldig, bis du mir Eintritt gibst. Und diese Mauern einzureißen, das habt ihr vielleicht in eurem Leben auch schon erlebt, das ist schwierig. Und es ist oft hart und schmerzhaft, aber unglaublich heilsam. Und der Weg, wie Gott sein Reich in deinem Leben aufbaut, führt oft durch schwere Zeiten. Wir haben neulich in der Kleingruppe darüber geredet, dass es oft so ist, dass Gott schwere Zeiten oft benutzt. Und wir haben es reflektiert, das haben verschiedene Leute gesagt, ja, wenn man zurückblickt, ist es oft so, in diesen Zeiten, da habe ich erst gemerkt, wie Gott ist, da habe ich gemerkt, ja, ich bekomme alles, was ich eigentlich will von Gott, auch wenn die schwere Zeit immer noch da ist. Ich brauche oft diese Zeiten, auch wenn diese Zeiten trotzdem immer noch schwer sind. Aber das Ergebnis ist ein Leben besser, als wir es uns überhaupt vorstellen können, wenigstens an diesem Punkt, in diesem Bereich. Und wenn das Eis in unserem Leben anfängt zu tauen, dann fühlt sich der Matsch, der dann um uns ergibt, erstmal richtig kacke an. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, wenn der Winter so, manchmal haben wir ja gar keinen richtigen Winter, sondern es ist eigentlich nur Matsch die ganze Zeit, aber wenn mal schöner Schnee war, dann ist es eigentlich auch noch ganz okay, man freut sich so auf den Sommer, aber dieses Zwischenstadion, dieser Matsch, um in dem Bild zu bleiben, der ist schlimmer als das Eis vorher. Und vielleicht wirst du denken, ach, gib mir doch meinen schönen Schnee, mein schönes Eis zurück. Aber der Weg zu grünen Wiesen, um in dem Bild von Narnia zu bleiben, zu sprühendem Leben, führt oft über diesen Schneematsch. Und ich kann aus meinem Leben sagen, ich habe Bereiche in meinem Leben gehabt, ich habe es auch in der Kleingruppe eine Sache erzählt, die mich lange beschäftigt hat. Ich habe es auch mal in der Predigt erzählt, mit Anerkennung und so. Und die hat mich echt gekämpft. Ich wollte keinen da reinlassen. Und es war echt schmerzhaft, als Gott da vor meinem Leben stand und diese Mauer einreißen will. Aber es war unglaublich heilsam, das wirklich machen zu lassen. Es ist hart zu sagen, dein Wille geschehe. Und manchmal tut es weh und es zeigt uns nämlich auf, wie wir wirklich sind und was uns, ist manchmal nicht ganz so schön. Gottes Ziel für unser Leben ist nicht, uns so zu lassen, wie wir sind. Er will nicht, dass wir nur an ihn glauben, dass er existiert, zum Gottesdienst kommen, ein gutes Leben leben, eine Familie haben, die wir lieben, in der Bibel lesen. Das sind alles gute Sachen und auch mit so einem Problem zu ihm kommen. Versteht mich nicht falsch, das ist alles gut. Aber Gott will uns nicht so lassen, sondern er hat viel größere Pläne. Gott möchte diese Welt und auch unser Leben unter seine Herrschaft stellen. Das kann all diese Dinge beinhalten, aber es hat eine ganz andere Ausrichtung. Gott will ein absolut heiliges Leben mit meinem Leben. Und wir werden es letztendlich erst sehen in der Vollkommenheit, wenn Jesus wiederkommt. Dann wird es vollendet sein. Aber er will es jetzt schon. Er will, dass wir ihn wirklich jedem Bereich unseres Lebens regieren lassen. Und vielleicht, ich habe mal zwei Beispiele aufgeschrieben, vielleicht kannst du dich daran wiederfinden. Wenn du immer auf der Suche bist, dass Leute dich wertschätzen, dass Leute dich toll finden, wenn es dein Antrieb ist in Beziehungen, in Freundschaften, auf der Arbeit, wo auch immer, dass du Dinge tust, damit Leute nachher sagen, ah, die oder derjenige, der ist ja toll, der kann ja was, der hilft mir, der mag mich, dann macht dich das nicht frei. Vielleicht habt ihr das schon mal erlebt. Nein, ich muss immer wieder neu versuchen, diese Anerkennung zu bekommen, denn wenn mir letzte Woche nach der Predigt jemand gesagt hat, oh, das war ganz toll, dann hilft es mir jetzt null, wenn ich jetzt hier vorne stehe. Das hilft mir gar nicht. Das muss ich immer wieder neu machen. Und zu sagen, Gott, dein Wille geschehe, dein Reich soll in meinem Leben sein, heißt vielleicht, dass ich sage, in diesem Bereich meines Lebens will ich, dass du herrschst. Ich will all diese Wertschätzung, all diese Anerkennung von dir bekommen, auch wenn ich nicht genau weiß, was das überhaupt bedeutet und auch wenn es mega schwer ist. Und das kann ganz konkret bedeuten, dass ich vielleicht mich nicht in eine Beziehung stürze zum Beispiel, wo ich eigentlich weiß, das ist nicht gut für mich. Aber ich weiß, ich habe da diese Sehnsucht nach einem Partner und diese Sehnsucht ist ja auch gut. Aber ich habe diese Sehnsucht und ich möchte einfach von diesem Partner das bekommen, ja, Anerkennung, Wertschätzung. Und es kann bedeuten, dass ich erstmal sage, wenn ich sage, Gott regiere nur meinem Herzen, ich bleibe erstmal Single. Und das ist vielleicht für dich, ist es für dich, vielleicht, also Single sein ist nicht schlecht, aber vielleicht ist es für dich so ein Ding, wo du sagst, das ist echt hart für mich. Und es kann das bedeuten, aber dann zu sagen, Gott, ich will dir vertrauen, du sollst herrschen, still du jetzt auch, halt du dein Versprechen, still du meine Sehnsucht auf deine Art und Weise. Gib mir die Liebe und Wertschätzung, die ich brauche. Und das ist hart und nicht der leichteste Weg, das wirklich zu sagen. Ich weiß nicht, ob er für dich oder wann er den Partner hat, nach dem du dich sehnst, aber er will, dass du dir ihm diesen Bereich anvertraust, auch genau diese Sache. Auch wenn du noch nicht weißt, was es überhaupt bedeutet. Vielleicht sind es aber auch deine Pläne und deine Vorstellungen für die Zukunft. Du sehnst dich nach Sicherheit, nach finanzieller Absicherheit, nach einem guten Leben und willst keine finanziellen Sorgen haben und du fragst dich, was will ich tun, um mich diesem Ziel wirklich näher zu bringen? Dann kann es sein, dass ich mich vielleicht entscheide, nicht für den besten Job, der am besten bezahlt ist, wenn das bedeutet, dass ich vielleicht keine Zeit für meine Familie, keine Zeit für Gott, keine Zeit für die Gemeinde habe. Dann kann es das bedeuten, zu sagen, okay, ich verzichte jetzt hier wirklich auf was, auf meine Sicherheit, aber ich will dich herrschen lassen und vertrauen, dass du wirklich was Größeres hast, als das, was ich denke, was ich brauche, das, wofür ich dich bitte. Es kann sein, dass der super Job genau das Richtige ist. Ein guter Job, wo man gut verdient, wo man aufsteigt, das ist überhaupt nicht Schlechtes. Aber es kann sein, dass sich genau dieser Punkt ist, wo du nicht Gott die Herrschaft in deinem Leben geben willst. Und auch wenn wir diesen Job nicht haben, vielleicht sind es diese Sorgen genauso. Vielleicht, dass du eine Familie, was wird aus meinen Kindern, wie soll das alles werden? ihr habt gar nicht die Sorgen, oh, wie kann ich noch mehr Geld verdienen, wie kann ich das überhaupt jetzt irgendwie hinkriegen? Und vielleicht sind es diese Sorgen, dieser Bereich, wo du nicht Gott die Herrschaft übergeben willst. Und das klingt vielleicht jetzt total höhnisch von mir hier vorne, das so zu sagen, weil ihr denkt, du weißt gar nicht, wie das ist, sowas zu sagen. Aber was Gott euch versprechen will und was er hält, ist, dass er gesagt hat, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, lasst mich in eurem Leben regieren, lasst euch das Wichtigste sein, dass Gott nicht in anderen Leben regiert und alles andere wird euch zufallen. Und das kann schwer sein und das ist schwer, sowas zu beten. Aber will ich vertrauen, dass Gott wirklich was Größeres für mich bereithält, dieses wirkliche Leben? Ein Leben unter die Herrschaft Gottes zu stellen, ist ein wahres Leben, weil es uns frei macht von unserer Schuld, von unseren Versuchen, unsere Sehnsüchte zu stellen. Und ich weiß nicht, welchen Bereich das vielleicht in deinem Leben ist, wo vielleicht Sehnsüchte da sind, wo Sünde da ist, wo Fragen da sind. Aber Gott will genau diese Bereiche einnehmen. Das ist das, wenn wir beten, Vater unser, dein Wille geschehe, dein Reich komme in mein Leben. Aber die Frage, und das kommt bei euch wahrscheinlich jetzt auch auf, ist, will ich Gott vertrauen? Will ich ihm wirklich diese Herrschaft geben? Und was wir wissen müssen, ist, so wie bei dem kleinen Jungen, kann ich diesem Papa vertrauen? Meint er es wirklich gut mit uns? Meint er, will er wirklich das Beste? Und wenn jetzt dieser kleine Junge, dieser dreijährige Junge, schon öfter von seinem Vater so diese Versprechen bekommen hat, hier, gib mir dein Auto und dann machen wir was voll Cooles. Und jedes Mal hat der Papa ihm einfach nur das Auto weggenommen und dann sitzt er zu Hause geblieben und er saß auf seinem Teppich ohne Auto. Dann wird der Junge auch nächstes Mal sagen, nee, Papa, ich will das nicht. Und vielleicht kommt es euch manchmal so vor. Aber Gott, und das ist der Anfang vom Vater unser, wo Manuel letztes Mal darüber gepredigt hat. Gott ist ein anderer Vater. Und stellt euch die Situation nochmal vor, der Junge sitzt da und ist gerade am Überlegen, der dreijährige Junge, schmeckt Eis wirklich gut, ist Zoo wirklich eine gute Idee? Und dann geht die Tür auf und der größere Bruder kommt rein, den er voll cool findet, sein großer Bruder. Und der größere Bruder kommt rein, ja, mach das, das ist voll cool, mit dem Papa weg zu sein, der Zoo ist der Wahnsinn. Ey, wenn du mal Löwen siehst, das ist das Coolste, die sind so stark. Und Eis, ich sag dir, Eis ist das Beste überhaupt. Wenn dieser Junge, dreijährige Junge das hört und der mag seinen Bruder, dann denkt er sich, okay, wenn der es gemacht hat, dann kann ich das ja auch mal probieren. Das wird ja schon nicht so schlecht sein. Und genauso wie bei diesem kleinen Jungen ist das bei uns, wir können auf Jesus schauen. Und Jesus hat in den Evangelien, wenn er durchguckt, Jesus sagt so oft, ich tue nicht den Willen, den ich habe, nicht das, was ich will, sondern ich tue den Willen meines Vaters. Und sein Vertrauen ging so weit, dass er an dem entscheidendsten Punkt seines Lebens das Vertrauen unter Gottes Willen, des Willen seines Vaters gestellt hat. Ich habe diese Stelle letztes Mal schon mal vorgelesen in einer Predigt, ich möchte euch nochmal vorlesen. Jesus war in der Nacht vor seinem Tod am Kreuz in Gethsemane und betete. Und ich lese es euch mal vor aus Markus 14. Jesus und seine Jünger kamen an eine Stelle am Ölberg, die Gethsemane heißt. Dort sagte er zu ihnen, setzt euch hier und wartet, bis ich gebetet habe. Petrus, Jakobus und Johannes jedoch nahm er mit. Von Angst und Grauen gepackt, sagte er zu ihnen, meine Seele ist zu Tode betrübt, bleibt hier und wacht. Er selbst ging noch ein paar Schritte weiter, warf sich zu Boden und bat Gott, die Leidensstunde, wenn es möglich wäre, an ihm vorüberzugehen zu lassen. Und er betete, aber Vater, Papa, Vater, alles ist dir möglich, lass diesen bitteren Kelch an mir vorübergehen, aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. Jesus betet genau diese Worte, die er im Vater unser uns sagt, wie wir beten sollen, betet er selbst. Vater, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Und es ist sein größter Kampf. Er sagt das nicht wie ein Superheld in Form, yay, dein Wille geschehe, ich gehe jetzt ans Kreuz. Nein, es ist wie ein Kampf. In den Evangelien steht, er schwitzte Blut und Wasser und er ging dreimal hin und hat dreimal das gebetet. Vater, lass es doch an mir vorübergehen, aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Und ich habe mir, als ich das nochmal gelesen habe, noch letztes Mal habe ich mir gedacht, wenn Jesus bereit war, seinem Vater zu vertrauen in einer Sache, die so schlimm für ihn war, es war, das können wir uns gar nicht vorstellen, die Trennung von seinem Vater, das absolute Leid, dann können wir das auch in unserem Leben machen, in kleineren Bereichen. Jesus ist ein Vorbild für uns. Er ist unser großer Bruder, der dieses schwere Gebet, dein Wille geschehe, schon vorher gesprochen hat. Jesus hat es unfassbar viel gekostet, aber durch ihn können wir wissen, dass es unser Vater wirklich gut meint. Denn Jesus ist nicht im Grab geblieben. Jesus hat dadurch uns alle gerettet und Jesus wurde erhöht und ist jetzt beim Vater in absoluter Herrlichkeit. Und das erwartet uns. Und wenn wir das beten, dann werden wir es sicher nicht so machen bei den wirklichen schweren Punkten mit wehenden Fahnen und sagen, ja, dein Wille geschehe, sondern es wird schwer sein. Wir werden es zittern machen, vielleicht werden wir weinen, vielleicht ist es hart, aber wir können Gott vertrauen, so wie Jesus seinem Vater vertraut hat. Und unsere Gebete, wie ich am Anfang schon gesagt habe, sind oft geprägt von Problemen, von Fragen, von Wünschen, von To-Dos. Aber Gott hat viel mehr von uns im Sinn. Und wahrscheinlich sind viele Fragen jetzt noch offen geblieben. Wahrscheinlich denkt ihr, was heißt das denn jetzt konkret? Ich kann es euch gar nicht alles jetzt sagen. Und vielleicht sind meine Worte auch nicht richtig. Aber was ich euch sagen will, ist, es lohnt sich zu sagen, Vater, dein Wille geschehe. Denn Gott will sein Reich in dieser Welt, in jedem Leben von uns und in wirklich in meinem persönlichen Leben aufrichten. Und dazu muss ich sagen, dein Wille geschehe. Ich will dich reinlassen. Es geht in erster Linie nicht darum, in jeder Situation zu sagen, hier, guck mal, mir geht's schlecht. Das dürfen wir alles sagen und das ist auch richtig. Und da geht es auch nächste Woche drum. Unser tägliches Brot gib uns heute. Wir sollen Gott mit allem, was uns bewegt, wirklich ankommen und wirklich alles sagen. Und das ist die richtige Adresse. Man kann ihm auch einfach mal sagen, Gott, mir geht's scheiße. Es geht uns mir dreckig. Aber was Gott sagt, ist, denkt nicht so klein, sondern denkt groß und lasst mich wirklich in eurem Leben regieren. Und stell dir vor, es gibt diesen Bereich in deinem Leben, der bis jetzt echt nicht dein Prunkstück war und der echt schwer für dich ist. Vielleicht ist es irgendeine Sünde, irgendeine Sehnsucht. Und stell dir vor, Gott würde dieses Gebet wirklich erhören. Dann wird es vielleicht schmerzhaft sein, aber stell dir vor, er würde wirklich dieses Versprechen einhalten, dass er dir wirkliches Leben, Freiheit in dem Punkt geben will. Stell dir das vor, wie genial das wäre. Ich weiß nicht, was es bei dir ist, aber lasst uns groß beten. Lasst uns Gottes Willen wirklich über unseren stellen. Und Gebet geht es nicht in erster Linie darum, ich habe Probleme und sag's Gott und Gott ist der Automate, dann sagt ja oder nein oder wie auch immer. Das ist Magie. Das ist aber nicht Gebet, sondern im Gebet geht es eigentlich darum, dass ich meinen Willen unter Gottes Willen stelle, dass mein Wille zu seinem Willen wird. Lasst uns groß beten für die Menschen hier in dieser Stadt, lasst uns beten für diese Gemeinde und lasst uns für unser Leben beten, dass Gott wirklich seine Herrschaft aufrichtet. Amen. Und vielleicht sitzt du hier und bist nicht sicher, ob du Gott wirklich vertrauen kannst. Aber du merkst, dass Gott vielleicht an einem Punkt in deinem Leben ist und eine Mauer einreißen will. Dann sage ich dir, biete Gott wirklich diese Herrschaft an, auch wenn du nicht weißt, was das ist. Und wir haben gleich jetzt die Möglichkeit, wir werden ein paar Lieder singen. Da hinten steht ein Tisch hinter der letzten Säule. Da könnt ihr hingehen und könnt Gott einfach mal aufschreiben. Vielleicht Dinge, die ihr noch nie jemandem gesagt habt und sagt, Gott, auch wenn es mir schwer fällt und ich weiß nicht, was es bedeutet, ich möchte diesen Bereich dir geben. Ihr könnt es auf einen Zettel schreiben, manchmal hilft es, es mal aufzuschreiben und könnt ihr dann ans Kreuz hängen oder in die Schale werfen, wir werden es nachher nicht lesen, ihr könnt auch mitnehmen, wenn ihr sicher gehen wollt, dass keiner liest, aber vielleicht hilft es euch. Und vielleicht willst du aber auch mit jemandem beten, vielleicht gibt es irgendwas in deinem Leben oder vielleicht auch zum ersten Mal die Frage, will ich Gott überhaupt mein Leben überhaupt geben? Und du weißt gar nicht, wie du das machen sollst. Dann gibt es gleich die Möglichkeit, Alisa wird hinten stehen und ich werde auch hinten stehen. Komm zu einem von uns und wir beten mit dir. Und wir helfen dir, genau diese Worte vielleicht zu formulieren, die du nicht hast. Gott wird euch nicht enttäuschen, er wird dieses Gebet erhören, weil es genau das ist, was er für uns will. Aber nutzt diese Gelegenheit. Wenn ihr denkt, ach ja, war schön, dann singt doch einfach die Lieder mit und das ist auch gut. Und das wollen wir jetzt machen. Manuel und die Band kommt nach vorne und ich möchte vorher aber noch einmal beten für das, was ich gesagt habe. Vater, es ist so wichtig, was du im Vater unser sagst. Vater, das ist so groß, was du für uns bereithältst. Und ich weiß, meine Worte waren gerade nicht best sortiert und vielleicht ein bisschen durcheinander und es bleiben noch viele Fragen übrig. Aber was ich weiß, Herr, ist, dass du es gut mit uns meinst und dass ein Leben, das wir unter deine Führung stellen, das Größte ist, was wir uns vorstellen können, sogar mehr ist, als wir uns vorstellen können, weil ich weiß, weil du es mir vorgemacht hast. Herr Jesus, ich danke dir, dass du diesen Weg vor mir gegangen bist und ich danke dir, dass du es beten konntest, auch wenn es schwer ist. Und Vater, ich bitte dich für jeden Einzelnen jetzt hier, der genau an diesem Punkt in seinem Leben ist, wo es Bereiche gibt, die er dir geben soll, dass er die Kraft hat, dieses Gebet zu sprechen. Und ich bitte dich, für diejenigen, die dich noch gar nicht kennen, dass sie die Kraft haben, dir zu vertrauen und zu sehen, dass du wirklich ein Vater bist. Und ich bitte dich, für die von uns, die wirklich enttäuscht sind und sagen, Oma, dein Reich ist so mickrig und ich sehe es manchmal nicht, dass du die Augen öffnest für das, was du im Leben tust und dass du wirklich Leben schenkst in Bereichen, wo Leben drin ist. Und Herr, wenn es Das ist unsere Probleme, unsere Sorgen, unsere Fragen, die uns manchmal davon abhalten, wirklich auf dich zu schauen. Dann nimm sie weg und richte unseren Blick wieder auf dich. Ich danke dir, dass wir so beten dürfen, und ich danke dir wirklich dafür, dass du uns Gebet erklärst im Vater unser. Ich danke dir, dass du unser Vater im Himmel bist, dass dein Name geheiligt werde, dass er es würdig ist, dass er geheiligt wird. Und ich danke dir, dass du dein Reich kommt und dass wir dafür beten dürfen. Und ich danke dir, dass dein Wille so viel besser ist als mein Wille. Amen.